Chelsea, Juli 1529. Worringham, du bist einfach hoffnungslos. Nick senkte den Blick. Ich fürchte, ihr könntet recht haben, Master Wilford. Du gibst dir nicht genug Mühe, warf der Lehrer ihm vor. Doch, dachte Nick, ich gebe mir Mühe, aber es reicht einfach nicht. Er sah auf. Ich habe getan, was ich konnte, Magister, aber ich kriege diese griechischen Buchstaben nicht in meinen Schädel. Ich kann einen halben Tag lang vor dem Buch sitzen und versuchen, sie zu lernen. Eine Stunde später sehen sie wieder aus wie Hühnertritte im Schlamm. Du lässt es wieder einmal an Respekt mangeln. Wieso? Und wovor? Vor euch? Ich mag ein Dummkopf sein, aber es steht nicht so schlimm um mich, dass ich nicht wüsste, welch ein kluger, gelehrter Mann ihr seid. Ich habe Respekt vor euch, Magister. Oder vor dem noblen Gegenstand eurer Lektionen? Doch, ich habe auch davor Respekt. Aber es hilft nichts. Ich kann diese Buchstaben nicht lernen. Es ist genau wie ihr sagt. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Das ist inakzeptabel. Du wirst mit deinen Studien nicht weiterkommen, wenn du des Griechischen nicht mächtig bist. Also musst du es lernen. Sie führten ihren Disput auf Lateinisch. Als Nick vor 2 Jahren in dieses Haus gekommen war, hätte er nie für möglich gehalten, dass er die fremde Sprache je gut genug meistern würde, um sie so mühelos anzuwenden, denn er hatte schon damals gewusst, dass er für solcherlei Dinge nicht so begabt war, wie sein Vater es sich wünschte. Dennoch hatte er es geschafft, und er war stolz darauf, gerade weil es so schwer für ihn gewesen war. »Ich werde mir mehr Mühe geben, Magister«, stellte er in Aussicht. Sobald Master Wilford sie aus dem Schulraum entließ, lief Nick mit einem Buch ins Freie. Er umrundete das Gebäude und ging in den weitläufigen Garten hinter dem Haupthaus, der sich bis zur Flussmauer zog. Er fand eine Bank und ließ sich nieder. Dann schlug er das schwere Buch auf und blätterte ohne große Lust zu der Seite, die das griechische Alphabet einführte. Er war bis Zeta gekommen, als eine Stimme ihn aus seinen Studien riss.
»Vergebt mir, Sir!«
Er sah auf. »Ja?« Ein altes Weib in Lumpen stand auf dem Kiesweg vor ihm, und sie stützte einen ebenso alten Mann, der sich kaum auf den Beinen halten konnte.
»Es heißt, hier gibt es eine Armenspeisung?« fragte die Alte.
Nick wies nach links. »Geht um das Haus herum, dann kommt ihr in den vorderen Hof. Die Suppenküche ist in dem strohgedeckten Gebäude auf der anderen Seite. Fragt nach Lady Mac Roper, sie gibt euch zu essen.« Sie legte den Arm um ihren Gefährten und wollte sich abwenden.
»Wartet!« Nick stand auf. »Ich bring euch hin. Komm, lass dir helfen.«
Er zögerte noch einen Moment mit dem Buch in der Hand, als eine tiefe Stimme hinter ihm sagte, »Leih es mir, wenn du so gut sein willst, Nicholas. Geleite unsere Gäste zu meiner Tochter und anschließend komm wieder her.« Nick wandte sich um und verneigte sich.
»Sir Thomas?«
Mit einem erleichterten Lächeln legte er das kostbare Buch in die ausgestreckten Hände.
»Ich glaube nicht, dass ihr noch viel Neues daraus lernen könnt.«
»Bei jedem Blick in ein jedes Buch kann man etwas Neues lernen, will mir scheinen, weil man nie derselbe Mann ist wie der, welcher letzte Woche darin gelesen hat, oder?«
»Ich bin nicht sicher«, bekannte Nick.
Er legte den Arm um den entkräfteten alten Mann und brachte das Bettlerpaar in den vorderen Hof.
»Hast du Mac gefunden?« fragte Thomas More, als Nick zurückkam.
»Ja, Sir. Sie hat gesagt, wenn der Alte die Pest oder das Schweißfieber hat, werden wir alle zugrunde gehen an eurer Mildtätigkeit.«
»Sie ist eine gute Seele, meine Mac. Sie fürchtet lediglich, dass ich es mit der Mildtätigkeit zu weit treibe und uns an den Bettelstab bringe. Sie denkt, es mangle mir an Vernunft.«
»Ich weiß, Sir.«
Aber Nick war überzeugt, Lady Mac sorgte sich unnötig. Sir Thomas war in der Tat großzügig mit Almosen, aber er war auch reich. Und kein Mann, der den Blick für das rechte Maß je verlor.
»Komm, mein Junge, lass uns ein Stück am Fluss entlang gehen.«
Sir Thomas wandte sich nach rechts, wo der Uferpfad nach 100 Schritten in ein lichtes Wäldchen eintauchte.
»Hier, nimm du das Buch wieder.«
Er drückte es Nick in die Hände.
»Vielleicht wird sein Gewicht dich überzeugen, dass es letztlich doch leichter ist, den Inhalt im Kopf mit sich herumzutragen.«
Nick nahm es bereitwillig, aber er antwortete nicht. Sir Thomas warf ihm einen kurzen Seitenblick zu.
»Du weißt, dass Schweigen dem Gesetz nach als Zustimmung zu deuten ist, nicht wahr?
Ist das nicht ein törichtes oder gar gefährliches Gesetz?« Inwiefern?
Nun, es gibt viele Gründe, die einen zum Schweigen zwingen können. Loyalität, das Gewissen, das Bestreben, einen anderen zu beschützen. In solchen Fällen muss man schweigen, obwohl man gerne Einwände erheben würde. Wenn das Gesetz aber sagt, Schweigen bedeutet Zustimmung, dann wird der Schweigende per Gesetz missverstanden.
In dem Fall muss er sein Schweigen vielleicht brechen, entgegnete Thomas More. Loyalität, das Gewissen oder der Wunsch, einen anderen zu schützen, sind redliche und gottgefällige Motive, aber vor Gericht geht es in erster Linie darum, die Wahrheit ans Licht zu bringen.
Nick blickte zum Himmel auf. Dunkle Wolken zogen heran und nach wenigen Augenblicken verschluckten sie die Sonne. Nick fröstelte.
»Du schweigst ja schon wieder, Nicholas«, zog Sir Thomas ihn auf. »Mir scheint, du bist niedergeschlagen.«
»Nein, Sir Thomas, aber ich beginne zu ahnen, dass dieser gemeinsame Spaziergang kein Zufall ist und nichts Erfreuliches zu bedeuten hat. Das macht mich vielleicht ein wenig nervös.«
»Wie kommst du darauf?«, fragte Sir Thomas neugierig.
»Ihr seid Richter, Gelehrter, Mitglied des Kronrats und Ratgeber sowohl des Königs als auch seines Lord Chancellor. Ihr habt so viele wichtige Dinge zu tun, darum kann ich mir kaum vorstellen, dass ihr zum Zeitvertreib meine Gesellschaft sucht.«
»Ich fände es bedauerlich, wenn der Eindruck entstanden wäre, ich hielte eine Unterhaltung mit den Studiosi meiner kleinen Schule für Zeitverschwendung.«
Es klang eine Spur pikiert und schuldbewusst. »Von den 12 Studiosi eurer kleinen Schule, wie ihr sie zu nennen beliebt, wären 11 klügere Gesprächspartner als ich, wie ihr sehr wohl wisst, Sir. Ihr wollt mich nach Hause schicken, nicht wahr?«
»Ja, es ist so. Lass mich dir die Gründe erklären, mein Junge.«
»Oh, ich kenne die Gründe. Master Wilford hat völlig recht. Ich habe einfach nicht das Zeug zum Gelehrten. Und es gibt zu viele Jungen in England, die einen Platz in eurer Schule mehr verdient haben als ich.«
»Du hast mich unterbrochen und unterstellst, meine Gedanken zu kennen. Das ist ebenso ungehörig wie gefährlich.«
»Tut mir leid, Sir. Die lose Zunge ist ein Familienübel.« Der Pfad schlängelte sich näher ans Ufer. Ein halb verfallenes Ruderboot lag mit dem Kiel nach oben im Gras. Sir Thomas nahm auf dem Rumpf Platz und forderte den Jungen mit einer Geste auf, es ihm gleich zu tun.
»Es mangelt dir nicht an Verstand, Nicholas. Aber ich stimme dir zu, wenn du sagst, dass du nicht zum Gelehrten geboren bist.«
»Ihr habt recht, Sir. Und obwohl ich diesen Ort und die Menschen hier vermissen werde, verspürt ein Teil von mir Erleichterung. Aber es wird eine bittere Enttäuschung für meinen Vater sein.«
»Das glaube ich nicht. Ich denke eher, er wird dir hoch anrechnen, dass du 2 Jahre lang so hart gearbeitet hast. Er mag zerstreut und weltfremd sein, aber dennoch kennt er seine Söhne. Im Übrigen ist er der Grund, warum ich dich bitten will, nach Hause zurückzukehren.«
»Mein Vater? Ist er krank?«
»Nein, es ist schlimmer. Ich fürchte, dein Vater ist ein Ketzer.«
»Er ist kein Ketzer, Sir. Nur weil er manchmal mit Lutheranern auf dem Kontinent korrespondiert, heißt das doch nicht...«
»Es ist besser, du sprichst nicht weiter«, unterbrach Moore. »Was ich nicht gehört habe, kann ich vor keinem Gericht wiederholen, nicht wahr?«
Nick spürte einen eisigen Schauer seinen Rücken hinabrieseln. »Mein Vater ist kein Ketzer«, wiederholte er mit Nachdruck. Sir Thomas nickte.
»Wie alt bist du, Nicholas?«
14, Sir. Nächsten Monat, am 22.
»Ah, an St. Andrew«, Sir Thomas lächelte flüchtig.
»Und der Jahrestag der Schlacht von Bosworth«, fügte Nick hinzu.
»Ach, richtig«, murmelte Sir Thomas. »War es nicht dein Urgroßvater, der die gefallene Krone unter einem Dornbusch gefunden und sie dem siegreichen Henry Tudor aufs Haupt gesetzt hat?«
»So berichtet es unsere Familienlegende«, räumte Nick ein. »Wenn es wirklich stimmt, haben die Warringham nicht lange gebraucht, um vom Gipfel des Ruhms zu stürzen und in Bedeutungslosigkeit zu versinken.«
»Das verbittert dich?«
»Nein, Verbitterung wäre ein zu großes Wort dafür. Vielleicht ist es mir ein wenig peinlich, aber ich denke, das ist alles.«
»Gut so«, lobte Sir Thomas. »Es beweist, dass du dich nicht um weltliche Eitelkeit scherst.« 14 also. Ich hätte gedacht, mindestens 16. Aber daran können wir nichts ändern. Du musst nach Hause gehen und ihn zur Vernunft bringen, denn auf mich wird er nicht hören, fürchte ich.«
Nick schüttelte mutlos den Kopf, Auf mich erst recht nicht. Die meiste Zeit vergisst er, dass es meine Geschwister und mich überhaupt gibt. Er lebt in einer völlig eigenen Welt.«
»Dann musst du ihn wachrütteln. Du weißt, was er riskiert«, sagte Thomas More eindringlich und ließ den Jungen nicht aus den Augen. »Er muss Vernunft annehmen.«
»Aber könnt ihr ihn nicht beschützen, Sir Thomas? Ihr wisst doch, dass er harmlos ist. Und er ist euer Freund.«
Thomas Moores Blick war voller Mitgefühl, aber ebenso unerbittlich. »Er ist mir teuer«, räumte er ein. »Aber kein Ketzer ist harmlos, Nicholas. Und kein Ketzer kann jemals mein Freund sein.«
Warringham, Juli 1529.
Er war müde und hungrig, als er kurz vor Einbruch der Dämmerung nach Hause kam. In aller Herrgottsfrühe hatte er ein Boot bestiegen, das ihn bis nach Tickham die Themse hinuntergebracht hatte, und von dort aus war er zu Fuß gegangen. Vielleicht 20 Meilen, schätzte er. Nick hatte seine Wanderung durch Kent genossen, aber jetzt war er dankbar, dass er angekommen war. Er trat in den Innenhof von Warringham Castle und blieb wie angewurzelt stehen.
»Oh mein Gott!«
Ungläubig starrte er nach rechts zum alten Bergfried. Der steinerne Turm, einst das Herzstück der Burg, stand schon lange leer. Doch zumindest von außen hatte der alte Kasten immer noch so ausgesehen, als könnten die ruhmreichen Ritter von einst morgen wieder einziehen. Selbst diese Illusion war jetzt indes Vergangenheit. Der vordere rechte Eckturm war eingestürzt und hatte ein gutes Stück des Gemäuers mit in die Tiefe gerissen. Die Butzenfenster der Halle wiesen mehr Löcher als Scheiben auf, manche waren auch gähnende leere Öffnungen.
»Das Dach des Turms hat einfach nachgegeben unter dem Schnee letzten Winter«, sagte eine vertraute Stimme hinter Nicks rechter Schulter.
Er wandte sich um.
»Laura!«
Reglos sah er seine Schwester an, noch zu beschäftigt mit dem Schock, den der Anblick des Burgturms ihm versetzt hatte. Dann nahm er sich zusammen und schloss sie in die Arme.
»Was tust du noch hier? Ich dachte, du bist verheiratet.«
»Bin ich auch. Aber wir leben hier, jedenfalls fürs Erste. Die Sumpfhexe behauptet, Vater hätte das Geld für die Mitgift erst nach der nächsten guten Ernte. Und ohne die Mitgift kann Philipp sich nicht die Zulassung zur Gilde kaufen, die er braucht, um in London Handel zu treiben.«
Nick zog skeptisch die linke Braue in die Höhe, aber er gab keinen Kommentar. Lieber betrachtete er seine Schwester. Die großen Augen, die seinen Blick voller Wärme erwiderten, waren so kornblumenblau wie seine.
Das Haar, das unter der Giebelhaube hervorlugte, genauso flachsblond. Eine schmale Nase, eine hohe Stirn und ein energisches Kinn. Nick wusste, sie sahen sich ähnlich. Aber während diese Zutaten sich bei ihm zu einem Allerweltsgesicht zusammenfügten, war seine Schwester mit ihren 17 Jahren eine echte Schönheit geworden. Er nahm ihren Arm.
»Komm, lass uns hineingehen. Ich sterbe vor Hunger. Wie steht es in Warringham? Alle gesund?«
Laura ließ sich zu dem großen Wohnhaus auf der Ostseite des Hofs führen.
»Alle gesund und hoffnungslos klamm, wie üblich. Brechnuss ist vom Pferd gefallen und hatte sich den Knöchel gebrochen, die Ärmste, aber inzwischen läuft sie wieder herum, so gut wie neu.«
»Schade«, knurrte Nick und öffnete die Haustür. Hand in Hand stürmten sie die Treppe zur Halle hinauf.
»Was ist denn das für ein Gepolter?«
hörten sie das altvertraute Zetern aus der Halle.
»Laura, was meinst du eigentlich?«
Die Stimme brach ab, als Bruder und Schwester eintraten.
»Nicholas, was für eine Überraschung!«
Lady Yolanda Howard, die Countess of Warringham, offerierte ein strahlendes Lächeln.
»Willkommen zu Hause!«
Nick trat zu ihr an den Tisch, legte sein kleines Bündel auf einen Stuhl und verneigte sich formvollendet, die Hand auf der Brust.
»Madam, wie reizend, dass es dir nach 2 Jahren schon einfällt, uns zu besuchen«, bemerkte sie.
Der Tonfall war trügerisch scherzhaft. Nick spürte den bitteren Zorn aufsteigen, der ihn beinahe durch seine ganze Kindheit begleitet hatte, aber wenigstens hatte er gelernt, ihn nicht mehr zu zeigen.
»Das hier ist kein Besuch«, stellte er klar.
»Ist Vater da?«
»Natürlich. Aber ich denke, es ist besser, du störst ihn jetzt nicht. Er schreibt an einer neuen Abhandlung.«
Nick wandte sich zur Tür. Er hatte 2 Jahre Zeit, um zu arbeiten, ohne dass ich ihn hätte stören können. Ich nehme an, er wird es verkraften, wenn ich es jetzt tue. Wenn ihr mich entschuldigen wollt, Madame. Er verließ die Halle. Neben der Tür lehnte er sich für einen Moment an die Wand und atmete tief durch. Er hatte doch tatsächlich vergessen, wie es war, stellte er verwundert fest. Oder zumindest, wie es sich anfühlte. Diese tiefe Antipathie, die verdeckten Sticheleien und Gemeinheiten, der Groll und das schlechte Gewissen. Als Laura 8 und Nick 5 Jahre alt gewesen waren, war ihre Mutter im Kindbett gestorben. Nach einer Woche war der Säugling ihr gefolgt. Nick hatte so gut wie keine Erinnerungen an seine Mutter. Er wusste nur, wie sie ausgesehen hatte, denn er besaß ein Porträt von ihr. Ganz genau entsann er sich hingegen der 2. Hochzeit seines Vaters ein knappes Jahr später. Lady Yolanda war honigsüß zu ihren beiden Stiefkindern, bis der Vater zum 1. Mal den Rücken gekehrt hatte. Da hatte sie sich offenbart. Es hatte keine Woche gedauert, bis Laura den Spitznamen ersonnen hatte. Lady Yolanda stammte aus Yorkshire, wo es nach der Vorstellung der Südengländer nichts als Felsen, Heide und Sümpfe gab. Darum Sumpfhexe. Und als 2 Wochen später Yolandas leibliche Tochter Louise nach Warringham gekommen war und alles erst richtig schlimm wurde, tauften Nick und Laura ihre Stiefschwester Brechnuss, weil das die giftigste Pflanze war, die sie kannten, und weil es außerdem so schön hässlich klang. Und dann hatten sie alles daran gesetzt, Brechnuss das Leben so bitter zu machen, wie deren Mutter das ihre. Nick ging zu der Tür, die der Halle schräg gegenüber lag, und klopfte. Er wartete einen Moment, dann klopfte er noch einmal. Immer noch nichts. Kopfschüttelnd trat er ein. Sein Vater saß mit dem Rücken zu ihm an einem Tisch unter dem Fenster. In der linken hielt er eine Feder über einem halb beschriebenen Papierbogen, aber sein Blick war auf das Buch gerichtet, das aufgeschlagen neben seinem rechten Arm lag. »Entschuldige, Vater!« Jasper of Warringham wandte sich um, und als er seinen Sohn erkannte, strahlte er, warf die Feder achtlos auf den Tisch und stand auf. »Nick!« Er schloss ihn in die Arme, und Nick fühlte, wie dürr sein Vater geworden war. Auch das Gesicht war hagerer geworden und tiefer gefurcht als früher. »Ich hoffe, du bist wohl?« fragte der Junge besorgt. »Natürlich!« Sein Vater schien verwundert. »Es ist so eine Freude, dich zu sehen, mein Junge. Was machen deine Studien? Wie geht es Sir Thomas? Hast du ihn etwa mitgebracht?« Nick schüttelte den Kopf. »Komm, wir wollen uns setzen, ja?« Lord Warringham ließ sich wieder an seinem Schreibtisch nieder. Nick nahm auf dem Schemel Platz, den sein Vater benutzte, um an die Bücher in den oberen Regalreihen zu gelangen. 3 Wände des Studierzimmers waren vom Boden bis zur Decke damit gefüllt. Werke der Philosophie, Literatur und vor allem der Theologie, die in den letzten Jahren so viele Gemüter erhitzte, darunter auch Lord Warringhams. »Hat er dich rausgeworfen?« fragte er. Der unbekümmerte Tonfall überraschte Nick. »In gewisser Weise.« »Was hast du angestellt?« »Gar nichts.« Er steckte 2 Finger in die Innentasche der ärmellosen Schaube und zog einen versiegelten Bogen hervor. »Hier!« Jasper of Warringhams Gesicht gab nichts preis, während er las, doch er war merklich blasser geworden, als er den Brief in den Schoß sinken ließ. »Er droht mir. Mein alter Freund Sir Thomas More warnt mich vor den lutherischen Irrwegen, die ich angeblich eingeschlagen habe.« Er senkte den Blick und las murmelnd: »Ich schicke Nicholas heim, um dich daran zu erinnern, dass du für mehr als nur dein eigenes Wohl verantwortlich bist und weil ich, eingedenk meiner Position, den Sohn eines Mannes von zweifelhafter Gesinnung nicht in meiner Schule dulden darf.« »Was fällt ihm ein? Wann genau ist es passiert, dass aus dem größten Geist Englands ein frömmelnder, selbstgerechter Wichtigtuer geworden ist, der mit Scheuklappen durchs Leben geht?« »Das ist er nicht«, erwiderte Nick. »Er ist unerbittlich in Fragen des Glaubens und der Moral, das stimmt, und er stellt zu hohe Ansprüche an die Menschen, weil er nicht begreift, dass nicht alle so frei von Sünde sein können wie er. Aber er ist ohne Zweifel der gütigste Mensch, dem ich je begegnet bin. Er ist in aufrichtiger Freundschaft um dich besorgt. Du seist ihm teuer, hat er zu mir gesagt, also hör lieber auf ihn.« »Du meine Güte«, sagte Jasper of Warringham, Ich habe dich nicht zu ihm geschickt, damit du vernünftiger zurückkehrst, als ich es je war. Das schadet meiner Position.« Nick musste grinsen. »Keine Bange, ich bin alles andere als vernünftig.« Sein Vater erwiderte das Grinsen. »Das erleichtert mich. Was denkst du, gehen wir essen?« Er stand auf und legte den Brief auf den Tisch ab. Nick erhob sich ebenfalls und eher unbeabsichtigt fiel sein Blick auf die letzten Zeilen des Schreibens. »Vergiss John Oldcastle nicht«, stand dort. »Wer ist John Oldcastle?« fragte er, während er seinem Vater folgte. »Hm?« machte Lord Warringham zerstreut. »Ich habe nicht die leiseste Ahnung.« Er trat auf den Korridor hinaus. »Dann werde ich es wohl nachlesen müssen«, brummte Nick vor sich hin. Sein Vater kapitulierte. »Oldcastle war der einzige Edelmann, der in England je wegen Ketzerei verbrannt wurde. Jedenfalls ist es das, was Sir Thomas mir sagen wollte, indem er den Namen erwähnte. Es soll heißen, fühle dich nicht zu sicher, nur weil du der Earl of Warringham bist. Aber der Vergleich hinkt. Erstens bin ich kein Ketzer und zweitens wurde Oldcastle ebenso wegen Verrats verurteilt. Er war ein Sonderfall.« »Sir Thomas sagt, Ketzerei ist Verrat«, bemerkte Nick. »Hör auf ihn, Vater. Wir brauchen dich noch ein Weilchen.«